Aus Johannes 15 ein sehr spannender Text, ein herausfordernder und gleichzeitig mutmachender Text. So. Jesus spricht: Ich bin der rechte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. So, jetzt ist kalt genug. Also frisch genug. Was für ein Text. Ein Text mit einer eigenartigen und einzigartigen Spannung. Auf der einen Seite hören wir von einer gewaltigen Herausforderung, auf der anderen Seite erleben wir eine ganz fröhliche Gelassenheit. Das eine aber nicht neben dem anderen und schon gar nicht gegeneinander, die beiden. Diese gewaltige Herausforderung und diese fröhliche Gelassenheit greifen ineinander, gehören zueinander, ergänzen einander. Einfach großartig, wie Jesus die beiden Dinge zusammenstellt, sie einander zuordnet, aufeinander bezieht und uns dann gleich mit einbezieht. Schauen wir uns die beiden Seiten mal der Reihe nach an. Zuerst die Herausforderung. Und da richtet Jesus mit voller Wucht an seine Jünger diesen Befehl, diese Aufforderung: bringt Frucht. Also er will sagen: Freunde, das erwarte ich von euch. Das ist jetzt nicht nur mein Wunsch, das ist mein Ziel, das ist mein Thema für euer Leben. So habe ich es gedacht. Und das hatte ich schon im Sinn, noch bevor ich euch zu meinen Jüngern erwählt habe. Bringt Frucht. Ich habe es gerade gelesen. Ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt. Das ist eure Bestimmung. Und wenn wir mehr sein wollen als Trittbrettfahrer, die auf- und abspringen, mehr als kritisch distanzierte Zuschauer, die nur lamentieren und kritisieren, mehr als christliche Genießer, die nur konsumieren und vegetieren, wenn wir Freunde, wenn wir Jünger, wenn wir Nachfolger von Jesus sein wollen, dann gilt uns dieses Wort heute. Bringt Frucht. Es geht also nicht darum, dass wir Blätter tragen. Manche tragen ihre Taufurkunde, ihre Traubescheinigung, ihre Spendenquittung als fromme Feigenblätter mit sich herum. Schließlich will man sich ja keine Blöße geben. Blätter sind schön, aber Blätter sind nicht Frucht. Es geht auch nicht darum, dass wir uns zu Blumen entwickeln. Ich denke da jetzt mal im Bild gesprochen, jetzt nicht an Brennnessel und Kaktus, sondern an eine Rose, an eine Lilie, eine Orchidee oder Gerbera wie hier vorne. Schön und mit leuchtenden Farben. Und wenn die Farben im Laufe der Jahre etwas verblassen, dann kann man sie ja mit Stiftpuder und Creme ein bisschen nachhelfen. Also Blumen sind schön, aber Blumen sind nicht Frucht. Es geht auch nicht darum, dass wir Blüten treiben. In schwülen Treibhäusern, von der Außenwelt isoliert, mit schwärmerischem Mist gedüngt und mit abgestandenem Wasser begossen und dann pikiert, verzogen, gespritzt, damit sie Blüten treiben. Fromme Blüten, manchmal sehr seltsame Blüten. Blüten sind schön, aber Blüten sind nicht Frucht. Und Jesus sagt ja nicht nur, blüht mal schön, sondern er sagt, bringt Frucht. Ja, schön, wirklich schön, wenn es in unserer Gemeinde blüht. Wenn da was aufblüht bei Einzelnen in ihrem Glauben, in ihrem Leben. Schön, wenn da was aufblüht in unseren Kindern und Jugendkreisen, in Gottesdiensten, Bibelstunden, Gebetstreffs, Hauskreisen. Schön, wenn es blüht und hoffentlich blüht es bald wieder so richtig auf, wenn diese Pandemie endlich mal vorbei ist. Aber dabei darf es nicht bleiben. Jesus möchte, wenn er an unsere Gemeinde denkt, ja keinen Blätterwald, keine Frühlingswiese, keinen botanischen Garten. Er wünscht sich einen Weinberg. Also bringt Frucht. Darum geht's. Darum geht's hier und darum geht es in vielen Stellen des Neuen Testaments. Schon Johannes der Täufer hat es den Leuten, die zu ihm an den Jordan kamen, entgegengehalten. Tut rechtschaffene Früchte der Buße. Jesus nimmt dieses Wort später in seiner Bergpredigt auf, wenn er mit eindringlichem Bild den Menschen den Spiegel vorhält und sagt, ein jeglicher Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und in seinen letzten Tagen ist er auf dem Weg nach Jerusalem. Am Wegrand steht ein Feigenbaum. Jesus hat Hunger. Er will nach einer Frucht greifen und greift ins Leere. Hat nur Blätter in der Hand. Daraufhin zeigt sich ein letztes Mal sein heiliger Zorn über die blühende und unfruchtbare Frömmigkeit und er verflucht den Baum. Nochmal. Jesus braucht keine Gaffer, keine Gähner, keine Genießer, er sucht Fruchtbringer. Und jetzt stelle ich mir vor, mal im Bild gesprochen, Jesus würde heute vor dem Baum unserer Gemeinde stehen, nach Frucht suchen, die Hand ausstrecken und er würde ins Leere greifen. Der große Theologe und Missionar Paulus denkt und schreibt auf derselben Linie. Er hat keine einzige seiner Gemeinden im Zweifel darüber gelassen, dass sie nicht für sich selbst und nur zum eigenen Nutzen entstanden sind und existieren, sondern zum Segen für ihre Umwelt da sind. Und deshalb hat er in Philippi und in Korinth und in Ephesus oder sonst wo keine Paradiesgärtlein angelegt, um hinter hohen Mauern die Frömmigkeit zu hegen und zu pflegen. Er wollte von Anfang an lebendige Gemeinden als Pflanzschulen für Frucht. Und so schreibt er nach Rom, er habe sich vorgenommen, sie zu besuchen, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, gleich wie unter anderen Heiden. Und nichts anderes steht dann ganz am Ende der Bibel. Offenbarung 22, da wird ein Fluss beschrieben und dann heißt es, auf beiden Seiten des Flusses oder des Stroms steht ein Baum des Lebens, der trägt 12-mal Früchte. Also dieser Ruf zieht sich wie ein roter Faden durch das Neue Testament. Bringt Frucht. Jetzt müssen wir ja überall was bringen. In der Schule gute Noten. Im Betrieb eine hohe Stückzahl, im Büro innovative Ideen, überall wird was gefordert, überall müssen wir Leistung bringen. Und nur wer büffelt und strebt und nur wer sich auf den Hosenboden setzt und sich ins Zeug legt und nur wer zeigt, was er drauf hat, wer besser ist als andere, wer mehr vorzeigen kann und mehr bringt, der bringt zu was. Kommt also jetzt zu der ganzen Plackerei, dem ganzen Stress, mit dem wir von Montag bis Freitag zu tun haben. Kommt jetzt auch noch am Sonntag christliche Leistungserwartung, ein frommer Druck und Stress dazu? Gott sei Dank, nein. Denn immer, Immer wenn es um Frucht geht, wird nicht befohlen und nicht gefordert, da wird nicht gezwungen und auch nicht gedroht und auch nicht befehlsmäßig angetrieben. Kein Bauer stellt sich vor seine Obstbäume und kommandiert auf die Plätze fertig los, wer zuerst reift, hat gewonnen. Nein, auf Kommando wächst nichts. Auch nicht im Glauben. Frucht, also im biblischen Sinn, lässt sich nicht befehlen. Die muss reifen, die muss wachsen, die muss gedeihen. Deshalb heißt es hier in unserem Text auch nicht, wer büffelt und strebt, wer hetzt und jagt, wer sich reinhängt und sein Bestes gibt, der schafft's. Hier steht, und darin liegt das Evangelium dieses Textes, wer bleibt, der bringt's. Wer bleibt, der bringt Frucht. Bleiben, bei Jesus bleiben, an Jesus bleiben, in Jesus drin bleiben. Das ist das Hauptwort dieses Textes. Und das ist das Geheimnis einer fröhlichen Gelassenheit. Einer fröhlichen Gelassenheit angesichts einer gewaltigen Herausforderung bringt Frucht. Jesus erklärt das mit dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Und er beginnt gleich mal mit einem Wort, das damals ganz gewaltig wie eine Bombe eingeschlagen haben muss. Ich bin der rechte Weinstock. So, jetzt versuchen wir das mal, dieses Wort von Jesus mit den Ohren derer zu hören, die das zum ersten Mal gehört haben, den Jüngern damals. Und überlegen, wie das geklungen haben muss, als Jesus das zum ersten Mal gesagt hat. Das Bild vom Weinstock war nämlich allen Leuten in Israel bekannt. Das kannten sie aus dem Alten Testament. Dort taucht das Wort vom Weinstock auf und dabei ist eindeutig und jedes Mal das Volk Israel gemeint. Es gibt ganz verschiedene Stellen, kann man nachlesen. Psalm 80, Jesaja 5, Hosea 10, Joel 1. An all den Stellen wird ganz deutlich, Gott sagt, du Israel, mein Volk, du sollst Weinstock sein, du sollst mein Weinstock sein. Dazu habe ich dich auserwählt. Du sollst ein Segen sein für all die anderen Völker um dich herum, die mich nicht kennen. Durch dich soll meine Güte und Liebe, mein Friede und mein Segen zu allen Völkern kommen. Du sollst für mich und für diese Welt Weinstock sein. Gott freute sich dran und Israel selbst war stolz drauf. Der Weinstock wurde zum goldenen Symbol des Volkes Israel, das die Stirnseite des Tempels schmückte. Und der Prophet Jesaja berichtet im 5. Kapitel seines Buches eindrücklich, was Gott alles eingesetzt hat, was er alles getan hat, was er alles in die Wege geleitet hat, was er alles investiert hat für dieses Volk, damit es für ihn und für die Welt Weinstock sein kann. Damit es nun auch gute Früchte, edle Trauben bringen kann, damit dieses kleine Volk nun wirklich zum Segen für die ganze Welt werden kann. Gott hat alles getan, alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Und trotzdem wurde es nichts. Alle Anstrengungen Gottes, alle Bemühungen Gottes, aller Einsatz Gottes umsonst. Und der Prophet Joel sagt das sehr deutlich. Der Weinstock ist missraten. Und er sagt das mit ganz tiefem Schmerz. Obwohl Gott alles an seinem Volk und für sein Volk getan hat, dass es gute Früchte hätte bringen müssen. Umsonst. Vergebliche Mühe. Und dann schildern die Propheten den ewigen, allmächtigen Gott ganz menschlich. Wie er da so steht vor seinem Volk Israel, diesem missratenen Weinstock, dieser Katastrophe. Wie er da so steht, enttäuscht, frustriert, verzweifelt und wie er klagt, Originalton Jesaja 5, was sollte man denn noch mehr tun? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht? Da kommt der ganze Schmerz, der ganze Ärger rüber. Was soll jetzt werden? Was soll werden? Der Weinstock Israel hat versagt, auf der ganzen Linie versagt. Was soll denn werden? Was soll Gott denn jetzt noch tun? Soll er aufgeben? Soll er sein Volk aufgeben? Soll er seinen Plan aufgeben? Soll er seine Menschen aufgeben? Nein, Gott gibt nicht auf. Er setzt nochmals neu an, aber diesmal nicht bei Menschen. Nicht bei einem anderen Volk und schon gar nicht bei einer anderen Methode. Er kommt selbst. In Jesus Christus kommt er selbst. Jahwe, der Ich Bin, wird Mensch. Und da steht Jesus also am Vorabend seines Todes, ist mit seinen Jüngern zusammen und sagt ihnen: Leute, damit ihr es wisst, von jetzt an bin ich Weinstock, der rechte Weinstock. Also wenn man diesen Abschnitt liest, für uns klingen Jesu Worte vom Weinstock und den Reben, ja, vielleicht lieblich. Für die Jünger damals klang das überhaupt nicht lieblich. Das klang hart, das klang brutal, das klang nach sofortiger Entlassung. Das klang nach fristloser Kündigung. Schluss mit dem alten Weinstock, aus. Ein für alle Mal fertig. Von jetzt an bin ich zuständig. Und das, was ihr sein solltet und was ihr nie wirklich gewesen seid, das werde ich jetzt sein für Gott und für euch. Aber auch wenn dieses Wort Jesu für die Jünger damals sehr hart geklungen haben muss, bei Licht besehen ist das eine richtig gute Nachricht. Es bedeutet nämlich nicht nur eine sofortige Entlassung, sondern bedeutet gleichzeitig eine unbeschreiblich große Entlastung. Und hier sind wir jetzt beim zweiten großen Thema der großen Gelassenheit angesichts einer gewaltigen Herausforderung. Und wir lassen heute jetzt mal diese theologische Tiefe beiseite und hören dieses Wort mal ganz persönlich heute für uns. Angesichts der ständigen Forderungen und Erwartungen, die tagtäglich an mich gestellt werden, angesichts der Fülle der Aufgaben und Verpflichtungen, in denen ich stehe, angesichts der großen Verantwortung, die auf mir lastet, aber auch angesichts des Mangels, der Schwachheit, meiner Grenzen, kommt Jesus und sagt: Ich möchte dir Weinstock sein. Du brauchst dir keine Sorge mehr zu machen, wie du die Kraft in dein Leben hineinbekommst. Dafür bin ich jetzt zuständig. Du brauchst dich nicht mehr allein abzumühen mit deinen Schwierigkeiten und Problemen. Das ist jetzt meine Sache. Du brauchst an deinen Grenzen und an deinem Unvermögen nicht mehr zu verzweifeln. Ich will ganz für dich da sein. Ich will dir alles geben, was du brauchst. Vorausgesetzt, du lässt mich Weinstock sein, deinen Weinstock. Hör also auf, dich zu quälen, ob du es auch recht machst, ob du auch genug getan hast, ob du unterm Strich auch Frucht für Gott bringst. Hör auf und bedenke nur eins: Ich bin dein Weinstock, ich bin ganz für dich da. Was kann das für eine Befreiung sein, wenn wir Jesus so sehen, als Weinstock? Als einen, der ständig für andere lebt, für andere da ist. Und dieser andere darf zunächst mal ich selber sein. Also, unser Dienst, das, was wir für andere tun, in Familie, Gemeinde oder Gesellschaft, wächst also nicht aus der ständigen Bemühung, dass wir für sie leben, dass wir für sie da sind, dass wir was machen, dass wir was auf die Beine stellen, dass wir was produzieren und fabrizieren. Mein Tun, wenn es für Gott und Menschen Frucht bringen soll, beginnt damit, dass ich Jesus sehe, richtig sehe. Als meinen Weinstock, von dem alles ausgeht, der die Menschen, die mir anvertraut sind, die zu meinem Lebensbereich gehören oder zu meinem Kreis, für den ich zuständig bin, der diese Menschen, sei es Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Leute, der diese Leute segnen kann in einer Weise, wie ich es nicht kann. Seine Möglichkeiten sind grenzenlos. Seine Kraft ist unerschöpflich, haben wir gerade im Lied gehört. Seine Quellen sind unversiegbar. Vorausgesetzt, ich will selbst nicht mehr länger Weinstock sein. Ich verzichte auf das Produzieren aus eigenen Ressourcen. Und ich lebe bewusst und dankbar auf seine Kosten. Ich empfinde manchmal unter uns so eine nervöse Anspannung, so ein Bedrücktsein, ja manchmal ein Getriebensein, gerade auch in unserem Christsein, weil wir manchmal meinen, wir müssten es machen. Auf uns käme es an. Weil wir immer mal wieder der Versuchung nachgeben, die Sache an uns reißen und es mit eigener Kraft versuchen. Und was dann passiert, ist logisch. Dann ist es mein Tag. Dann ist es mein Programm. Dann sind es meine Pläne. Dann ist es auch meine Aufgabe in der Gemeinde. Dann ist es mein Kreis, für den ich zuständig und verantwortlich bin. Dann ist es mein Dienst, den ich perfekt erfüllen muss. Dann ist es meine Herausforderung, der ich genügen muss. Aber dann sind es eben auch meine Möglichkeiten. Und meine Kraftreserven. Dann sind es auch meine Nerven, mit denen ich dann ganz schnell am Ende bin. Wir sind den Anforderungen und Herausforderungen in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, in unseren Aufgaben, in Ehe und Familie, am Arbeitsplatz und in der Gemeinde nur so weit gewachsen, wie wir Jesus Weinstock sein lassen. Weil er und nur er allein allen Schwierigkeiten gewachsen ist. Keine Lage, keine Zeit, auch keine Endzeit trifft ihn geschwächt an. Er ist nie ratlos, nie kraftlos, er ist nie am Ende. Und wenn ich morgens aufstehe und die Aufgaben und Herausforderungen des Tages wie Berge vor mir stehen, oder wie große Steine auf mir, auf meinem Herzen liegen, dann darf ich ihm das sagen. Ich darf ihm das jeden Morgen neu sagen. Herr Jesus, du bist auch heute mein Weinstock. Du bist auch heute ganz für mich da. Auf deine Kosten darf ich leben, in dieser Kraft meine Aufgaben anpacken. Die Freude für meinen Alltag, die Liebe für meine Mitmenschen, die Geduld für meine Kinder, die Gelassenheit für die nächste Sitzung, die Zuversicht für meinen Dienst in der Gemeinde, das darf ich alles von dir erwarten. Jesus, du bist mein Weinstock. Und ich darf und will auch heute nichts anderes sein als Rebe an dir, eine Rebe, die mit dir verbunden ist. Und jetzt lasst uns diesen uns zugewiesenen Platz einen kurzen Moment bedenken. Nochmal, ich darf Rebe sein, Zweig am Weinstock von Jesus. So einfach, so gut und so vorteilhaft hat Gott das für uns eingerichtet. Wir sind Reben. Wir sind also nicht die Wurzeln, die nach Wasser suchen müssen und für Nährstoffe sorgen. Wir sind nicht der Stamm, dem die Tragkraft zugemutet wird. Wir sind nicht die Rinde, die den Weinstock vor irgendwas schützen müsste. Und wir sind erst recht nicht die Krone, die über alles hinausreicht und glänzen müsste. Zweige sind wir, die am Weinstock bleiben und nehmen, was sie brauchen. Wir müssen nicht suchen, wir müssen nicht tragen, wir müssen nicht schützen und wir müssen schon gar nicht glänzen. Wir müssen nur bleiben. An ihm dranbleiben, in ihm drinbleiben, daran hängt alles. Das macht's aus, das ganze Geheimnis meiner Gelassenheit. Und wenn man diesen Text, Johannes 15, der geht noch länger, als ich ihn gelesen habe, wenn man den mal durchliest, dann stutzt man und staunt. Es gibt nur ein einziges Wort im Grundtext, nur ein einziges Wort, das im Imperativ, also in der Befehlsform steht. Und das heißt, bleibt. Das einzige Verb im ganzen Text in der Befehlsform. Bleibt. Kommt unsere nervöse Anspannung vielleicht daher, dass wir hier was verwechseln, was falsch verstehen, was hineinlesen? Nirgendwo in diesem Text, ihr dürft es zu Hause nochmal lesen, nirgendwo steht Macht, schafft, tut, bringt, bringt Leistung, bringt Ergebnisse, bringt Erfolg. Hier steht noch nicht einmal, bringt Frucht. Wir sollen nichts bringen, wir sollen bleiben. Am Weinstock bleiben, als Zweig, als Rebe. Und ich sage das jetzt nicht nur euch, ich sage das auch mir selber. Vielleicht wäre es auch für mich mal an der Zeit, Buße zu tun. Buße über mein Weinstock-Dasein. Buße über meine hochmütige Selbstständigkeit. Buße darüber, dass ich immer wieder den Versuch unternehme, Jesus als den rechten Weinstock beiseite zu stellen und selber Weinstock sein zu wollen. Buße darüber, dass ich mich allzu oft den Aufgaben und Anforderungen meines Alltags stelle, als gäbe es meinen Herrn gar nicht. Als hinge alles an mir und hinge alles von mir ab, als ging's nicht mehr weiter ohne mich, als käme alles nur auf mich an. Was passiert? Wenn ich so lebe, dann darf ich mich nicht wundern. Dann kommt diese Gereiztheit, diese Härte im Umgang mit anderen, die Lieblosigkeit meinem Bruder, meiner Schwester gegenüber, weil wir eben so unter Spannung, unter nervöser Anspannung stehen, vom alles alleine machen, dass eine unvorsichtige Bemerkung genügt und die Spannung sich entlädt. Und ich hinterlasse Scherben und Verletzte. Gott schenke uns eine fröhliche Gelassenheit, die dort wächst, wo wir nicht mehr alles selber machen müssen. Da, wo wir wieder neu entdecken, wir sind nicht der Weinstock, wir sind Reben. Die Rebe sorgt nicht für Frucht, das ist gar nicht ihre Sache. Dafür sorgt der Weinstock. Der Weinstock produziert, die Rebe trägt nur. Und wer Frucht bringen will für Jesus, muss in diesem Sinne tragen lernen. Also nochmal. Die Rebe trägt, was der Weinstock hervorbringt. Auf den Weinstock kommt es an. Auf Jesus kommt es an. Auf ihn kommt es an in meinem Leben und auf die Verbindung mit ihm, diese organische Verbundenheit. Ein paar kennen diese Geschichte schon, ich erzähle es trotzdem, weil es hier gut passt. Ein Kollege hat zu Hause einen schönen Garten vorm Haus mit einem kleinen Baum. Und als seine ersten Zweige grün wurden, bekamen seine Buben, damals noch im Jungscharalter, die strikte Anweisung vom Vater, eventuelle Fußballspiele in geziemter Entfernung abzuhalten. Sie hielten sich eigentlich dran, aber ein verunglückter Strafstoß wurde zum Volltreffer und knickte den schönsten Zweig. Aber nicht nur der Zweig, auch die Buben waren geknickt. Was sollten sie jetzt machen? Wie konnte dem Zweig vor dem Verdorren und ihnen vor der Strafe geholfen werden? Da hatte einer eine glänzende Idee. Er besorgte sich heimlich einen Zwirnsfaden, wickelte ihn vorsichtig um die Bruchstelle und siehe da, der Zweig, der stand wunderschön wie vorher auch. Aber halt nur einen Tag lang. Dann fiel der Mutter auf, wie die Blätter hingen und welk wurden. Sie schaute nach und entdeckte den Zwirnsfaden. Also er hatte doch nichts genützt. Es gab diesmal keine Prügel, aber die Kinder hatten für ihr Leben gelernt, dass man Zweige nicht anbindet. Sie müssen verbunden sein, nicht angebunden, sondern verbunden. Und genau das ist ja auch, so ist es ja auch mit unserem Verhältnis zu Jesus. Es gibt so viele Zwirnsfaden-Christen. Sie sind angebunden an den Glauben mit dem hauchdünnen Fädchen der Erinnerung. Sie sind angebunden an die Gemeinde mit dem bescheidenen Fädchen der Tradition. Sie sind angebunden an den Jugendkreis mit dem Faden der Kameradschaft. Aber dieses Christsein nützt nichts. Da kommt nichts bei raus. Dieses Christsein welkt, da fließt kein Saft, kein Lebenselixier. Das ist alles nur Schein, das ist nur Attrappe. So ein angebundener Glaube hält nicht. Also wir müssen nicht angebunden sein an Jesus, sondern mit ihm verbunden. Das ist entscheidend. So, und das ist keiner von uns. Jedenfalls von Natur, von Geburt aus, ist das keiner von uns. Es gibt keinen, der schon als Zweig, schon als Rebe am Weinstock auf die Welt kommt. Da braucht es nicht weniger als ein Wunder, nämlich dass der große Weingärtner kommt und uns von unserem angestammten Platz, also da, wo die Sünde gedeiht und wo es nur faule Frucht gibt und schließlich den Tod, dass er uns da wegholt und in den rechten, wahren Weinstock einpfropft. Keine Rebe verpflanzt sich selber. Das tut der Weingärtner. Und er tut es gerne. Und wer merkt, dass er eigentlich noch gar keine Rebe an Jesus ist, dass er allerhöchstens ein bisschen angebunden ist mit einem Zwirnsfaden, der kann heute mit ihm verbunden werden und sich dann ein Leben lang an diesem Weinstock freuen, auf seine Kosten leben, der uns alles sein will, immer für uns da sein will. Ich darf dann täglich von seiner Güte, von seiner Freundlichkeit und Fürsorge leben. Ich darf empfangender sein, mein Leben lang. Und entlastet, richtig entlastet vom Druck, selbst was produzieren oder was darstellen zu müssen. Und befreit zu einem Leben in einer ganz fröhlichen Gelassenheit. Ein Leben, aus dem dann Jesus was machen kann. Zu seiner Ehre und zum Segen für Menschen. Denn auf Jesus kommt es an. Da ist der Text schon sehr eindeutig. Ohne ihn sind wir nichts. Ohne ihn geht nichts. Ohne ihn bringen wir nichts. Aber wer zu Jesus gehört und bei Jesus bleibt, der bringt viel Frucht für Gott und seine Mitmenschen. Ich bete. Vater im Himmel, du hast ein klares Bild, wie du uns gerne hättest. Wir sind oft einfach nur froh, wenn es uns gut geht, wenn wir gesegnet sind, wenn alles passt für uns. Aber du hast mehr. Du möchtest mehr. Du möchtest, dass wir in unserem Leben, ob wir das nun merken oder nicht, ob uns das Menschen kommunizieren oder nicht, du möchtest, dass wir Frucht bringen. Für dich und für unsere Umgebung. Wir haben jetzt von diesem Geheimnis gehört. Wir brauchen diese lebendige Verbindung zu dir. Und wo sich da etwas dazwischen geschoben hat, wo da etwas ist, das blockiert, dann nimm es auch weg. Wir haben auch in diesem Gleichnis von der reinigenden Kraft des Weingärtners gelesen. und hilf, dass wir fröhlich unseren Alltag in Ehe, Familie, Gemeinde, Gesellschaft, wo auch immer leben, weil wir wissen, an Jesus hängt alles. Er ist die Mitte unseres Lebens, er ist der Herr, er ist für uns Tag für Tag, Augenblick für Augenblick, Weinstock, auf dessen Kosten wir leben dürfen. Amen.